Hier ist Folge 123 von HSV. Meine Frau! Habt ihr mitgemacht? Nee, ne?
Ja, ein bisschen.
Sehr weinerlich.
Okay, aber ich merke schon, die Euphorie ist eher weiter unten angesiedelt nach diesem Wochenende. Ja, man hätte es gar nicht gedacht, ne? Man hat schon viele Tiefpunkte erlebt. Man hätte, glaube ich, in der Vergangenheit häufiger gesagt, ja, okay, wir sind jetzt aber ganz unten angekommen, es kann nicht mehr schlimmer kommen. Aber würdet ihr sagen, jetzt seit Sonntagabend sind wir auf dem tiefsten Tiefpunkt ever?
Ja, ich sag's dir, wie es ist. Ich bin auch wirklich einfach nur enttäuscht. Man gibt jede Woche alles, glaubt irgendwie noch dran, dass es diesmal anders wäre und dass sie jetzt gewinnen könnten. Und dann kriegt man mit Anlauf einen Jahrtausend-Punch in die Fresse und landet wieder auf den Boden der Tatsachen und das Jahr für Jahr. Also, es ist grausam. Grausam.
Dabei war es ja eigentlich, zumindest in der ersten Halbzeit, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber eigentlich eine ganz gute Leistung, oder?
Ja, also ich weiß nicht, welche Zahlen Bones du vorbereitet hast, aber das war eine krasse Taktikumstellung, die wir da gemacht haben. Wir haben ja mit einer Dreierkette gespielt, mit Bayer, Letscher und von Drongelen. Da hatten wir ja noch unserem letzten Social-Media-Lebenszeichen danach gefragt, wie ihr das denn findet. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich glaube, seitdem haben wir nicht mehr reingeguckt, aus
Nee,
Enttäuschung.
also es ist wirklich ganz lustig. Letzte Saison noch unter Hannes Wolf, ich weiß gar nicht, ob ihr euch da daran erinnert, da hat Hannes Wolf auch am vorletzten Spieltag auf einmal das System komplett verändert. Und dann hat Santos Zehner gespielt. Völlig willenlos. Der HSV hat 4-1 verloren, ich glaube damals gegen Paderborn. Und diesmal war es dann ja wieder so, vorletzter Spieltag. Wild, es wird wieder was Neues gemacht und ja, es war dann so eine 5-3-2. Aber die hat ja wirklich gut funktioniert. Also, ich fand in der ersten Halbzeit fand ich es eigentlich sensationell, da haben wir uns nur nicht mit dem Tor belohnt und Duziak ist da für mich komplett herausgestochen. Aber Bones, dann führ uns da doch mal durch die Zahlen, weil die müssen ja eigentlich für den HSV sprechen.
Tatsächlich nicht, denn das ganze Spiel, ich habe mir das mal in Viertel eingeteilt, hat sich echt in Wellen bewegt. Die ersten 15 bis 20, 25 Minuten war der HSV, wie wir auch gesehen haben, deutlich überlegen. Hatte da auch den Pfosten-Eckball, wo eigentlich, wie man da den Ball nicht reinmachen kann, verstehe ich nicht, aber sei es drum, wo der HSV ein riesiges Übergewicht hatte, irgendwie 60% Ballbesitz und 55% gewonnene Zweikämpfe. Und nach hatte Heidenheim aber sich ins Spiel hineingekämpft und konnte das Spiel dann zur Pause dann wieder ausgeglichen gestalten, auch was Ballbesitz und Zweikampfquote anging. Und zweite Halbzeit ähnliches Bild. Der HSV ist wieder sehr gut reingekommen in das Spiel und hat dann auch nach 46 Sekunden gleich das Poyanpalo-Tor geschossen und hatte das Spiel auch wunderbar verwaltet. Und laut den Statistiken gab es in der 65. Minute einen Knacks. Das könnte man jetzt vielleicht auf den Duziak-Wechsel zurückführen. Ab dem Moment zog der HSV sich kontinuierlich zurück und Heidenheim hat immer mehr nach vorne geschoben und sich mehr und mehr in der Hälfte des HSV festgesetzt, was hinten raus ja dann noch, wie wir jetzt alle wissen, eiskalt bestraft wurde.
Ja, ich hatte in dem Moment schon, als Duziak ausgewechselt wurde, hatte ich einen riesen Hals. Erstens auf Duziak selbst, weil der ja immer nur 60, 70 Minuten spielen kann. Und man sich da fragt, warum ist der nicht körperlich fitter? Aber auch auf Hacking. Weil dann musst du doch in so einem Spiel, musst du sagen, Duziak ist mein wichtigster Mann, erster Anspielpunkt für gefühlt jeden Spieler auf dem Platz. Er hat ja auch einfach total viel richtig gemacht. Dann soll der sich da durchbeißen. Und wenn am Ende er von Krämpfen geschüttelt ist, da muss er jetzt einfach durch. Es gibt für ihn keinen Ersatz. Und dass er dann trotzdem als Erster geht, das ist für mich nicht verständlich und ist leider schon der zigste Wechselfehler von Hacking in den letzten Wochen.
Ja, also ich fand es auch tragisch sozusagen und schade, dass er rausgegangen ist, aber ich meine, am Ende, dadurch verlieren wir das Spiel nicht.
Doch,
Du, also da jetzt
finde
schon,
ich schon.
weil, Entschuldigung, die Zahlen sagen jetzt in diesem Fall wirklich, du siehst, wie das Aufbauspiel mit Duziak mehr oder weniger erstorben ist an diesem Nachmittag
Ja.
und keine Verbindung zwischen Abwehr und Sturmreihe mehr da war. Denn der HSV hatte nach dieser Auswechslung nur noch zwei Torschüsse.
Naja, also ich würde sagen, also mit dem Wechsel, wir gewinnen das Spiel nicht. Also, weil der Wechsel ist, aber wir würden sicher unentschieden spielen. Wir verlieren das Spiel weil die Mannschaft zu behindert ist, um in der Nachspielzeit nicht mal den Kasten sauber zu halten. Aber ich würde sagen, also deswegen spielen wir unentschieden, aber deswegen verlieren wir nicht. Also das wollte ich nur damit sagen. Aber es war trotzdem, nervt es mich auch, dass Duziak, der ist ja seit anderthalb Monaten jetzt wieder Mannschaftstraining, da kannst du doch mal Kraft für 90 Minuten haben. Also wirklich.
Ja, er ist halt total ballsicher, finde ich. Also du kannst ihm gefühlt nicht den Ball abnehmen und dadurch, dass der HSV ja den Anspruch hat, von hinten so kurz rauszuspielen und flach rauszuspielen, brauchst du eben Leute, die auch Lust auf den Ball am Fuß haben. Und nach der Auswechslung von Duziak war halt Gideon Jung immer mehr im Fokus als Anspielstation. Und das ist ja sowas von nach hinten losgegangen. Das war ja wirklich Oberliganiveau. Also da habe ich so eine Szene im Kopf, wo er so vor dem Ball steht, 3 Meter, und wie so eine unsichtbare Wand vor ihm, die hält ihn dann davon ab, zum Ball zu gehen. Also der hat wirklich Angst vor dem Ball. Also ich glaube, der kann so Zweikämpfe kann er ganz gut, aber der fürchtet sich, den Ball am Fuß zu haben. Und das ist halt dann tödlich, wenn du so eine Philosophie hast. Und das ja, funktioniert dann einfach nicht. Am Ende waren es nur noch Kopfbälle rausgeschlagen, lang nach vorne. Jordan Bayer, fand ich auch, irgendwie hat er die Nerven verloren, unabhängig vom Eigentor. Und ja, dann muss man sagen, sind wir nervlich zu schwach. Und da hat Coach Esume nicht den Effekt gehabt, den wir uns alle erhofft haben.
So gar nicht, muss man sagen. Also
Esume hat von außen reingerufen, übrigens, nach dem 1-0, jetzt nicht zufrieden sein, Jungs. Aber das hätte ich auch reinrufen können.
Absolut. Also da muss man doch irgendwie sagen, hier jetzt kommt Szenario B oder so und alle wissen, was sie zu tun haben. Aber jetzt nicht zufrieden sein ist so wie irgendwie...
Lasst uns gewinnen, come on, heute geben wir Gas. Das sind so Phasen, die sind selbstverständlich, die weiß jeder und das sagst du vielleicht zu einem geistig Behinderten, der nicht weiß, dass er gerade auf dem Spielfeld steht und was auf dem Spiel steht. Aber das kannst du keiner Profimannschaft zurufen, beziehungsweise musst, also ja. Sorry, das muss.
Also er hat wirklich gerufen, jetzt nicht zufrieden sein, Jungs. Das finde ich ist dann, ja, es ist irgendwie zu wenig. Kai, sag mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier jetzt schon die Hölle uns ausmalen, es gibt ja trotzdem noch ein Szenario, dass das vor noch in die Relegation kommt, ne?
Ja, also...
Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Die Experten streiten sich, die einen sagen, also erstmal für alle Hörer, Heidenheim muss natürlich das Spiel verlieren. Sie spielen theoretisch gesehen...
Oder unentschieden. Unentschieden reicht auch. Sie dürfen nur nicht gewinnen.
Genau, und das müssen sie beim Tabellenführer Bielefeld tun. Allerdings ist es so, dass, wie ich finde, ich schließe mich den Leuten an, die sagen, dass Bielefeld dort nochmal nicht mit der ersten Mannschaft antreten wird, sondern nochmal ein paar Spieler spielen lassen wird, die vielleicht noch nicht so zum Zug gekommen sind, als feine Geste. Die restlichen Stammspieler werden sicherlich jetzt auch ein, zwei Feiern mitgenommen haben. Es gibt so einen gewissen Spannungsabfall. Es gab in der Historie schon mal Momente, wo genau das dazu geführt hat, dass eine Mannschaft befreit und super aufgespielt hat. Auf der anderen Seite wird Heidenheim so heiß wie noch nie sein. Dementsprechend bin ich jetzt eher pessimistisch, leider. Ich wäre gerne optimistisch. Und was den HSV angeht, da bin ich eben leider, ich würde jetzt auch gerne was anderes erzählen, aber man soll ja ehrlich sein, das ist gerade ein Tiefschlag. Die Presse hat sich so krass auf den HSV eingeschlagen wie noch nie. Und ich glaube, dass wenn mal eine Presse einen negativen Einfluss haben kann, dann erst recht in dieser Woche, sodass ich davon ausgehe, dass da jetzt eine Mannschaft auf den Platz steht gegen Sandhausen, die natürlich, wie immer, der Favorit ist, von der Qualität überlegen ist, wie immer, aber die es ganz, 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 ganz schwer haben wird, da irgendwie die Punkte einzufahren.
Also für mich ist eher die Frage, ich glaube zum Beispiel, dass Heidenheim nicht gewinnen wird, aber für mich ist die Frage, wie will der HSV Sandhausen jetzt noch schlagen? Also das ist ja vom Kopf so unfassbar schwierig, da jetzt motiviert reinzugehen, weil ja auch immer die Gefahr besteht, du gewinnst 3-0 und dann gewinnt Heidenheim und alles ist vorbei. Aber ich will jetzt mal so ein bisschen Hoffnung machen. Ich glaube, jetzt hat ja Heidenheim das erste Mal in dieser ganzen Saison auch mal was zu verlieren. Die sind jetzt in der Pole-Position und dadurch, dass der HSV so niedergeschrieben wird, ich meine, wenn man sich so die Zeitungen durchliest, ich habe mir die Artikel da nicht reingezogen, aber die Überschriften reichen ja schon, lächerlich, Versager, es ist ja alle Jahre wieder dasselbe Bild. Und mit denen rechnet keiner mehr. Und wenn Hacking das gut macht, dann kann er das, glaube ich, so ein bisschen als Motivation nutzen, dass er sagt, pass auf, mit uns rechnet jetzt hier keiner mehr, aber jetzt lass Heidenheim doch erstmal in Bielefeld gewinnen und vielleicht sind am Ende wir dann doch ganz oben auf, obwohl jetzt schon alle uns abgeschrieben haben.
Also der HSV hat definitiv jetzt erstmal keinen ultimativen Druck mehr, etwas verteidigen zu müssen, da stimme ich dir zu. Ich habe mir auch mal einige Kommentare wirklich zu Gemüte gezogen und das Problem ist beim HSV diese Saison tatsächlich nicht in Führung zu gehen, sondern eher Führung zu verwalten. Der HSV hat nach Führung in dieser Saison bereits 20 Punkte verspielt. Schlechter ist nur Wien Wiesbaden und 1. FC Nürnberg. Und das zeigt ja, dass es nicht darum geht, irgendwie erstmal in Front zu gehen in einem Fußballspiel, sondern einfach, dass Hacking es anscheinend nicht schafft, die Mannschaft taktisch entsprechend einzustellen. Wie gehe ich mit einer Führung entsprechend um? Oder wie baue ich sie auch mal auf ein 2 oder 3 zu 0 aus? Wir haben ja, glaube ich, dieses Jahr nur ein oder zwei Spiele mit mehr als 2 Toren Abstand erleben dürfen. Mhm. Ansonsten war es wieder ein Andreas Wolf-Spiel mit 1-0 oder 2-1 Siegen.
Hannes Wolf heißt der Kollege.
Entschuldigung, ja, Hannes Wolf. Und der HSV hat jetzt auch, ist jetzt auf Platz 3 mit den meisten Gegentoren in der Nachspielzeit, 5 Gegentreffer und haben allein jetzt schon nach Corona 12 Punkte deswegen verdattelt.
Ja, ich habe gestern eine unglaubliche Statistik gesehen. In den letzten 6 Spielen 4-mal in der Nachspielzeit ein Gegentor, was zu Punktverlusten geführt hat. Also das ist, ja, es ist eben wirklich, wirklich wahr. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen, Hermann Gerland, der berühmte Spruch, immer Glück ist auch Können. So, der Bayern-Dusel, wir haben den Bayern-Dusel umgekehrt, leider.
Ja, aber wir gehen halt auch nicht aufs 2-0. Ich glaube, es wäre uns einfacher gefallen, gegen Heidenheim noch ein Tor schießen zu müssen, also 2-1 gewinnen zu müssen, als das 1-1 zu halten. Weil sobald wir irgendwie anfangen, versuchen, was über die Zeit zu retten, schaltet sich der Kopf ein und dann geht gar nichts. Aber ich meine, das Problem ist jetzt ja auch bekannt, deswegen sind wir ja auch da, wo wir jetzt sind. Man kann auch sagen, ja gut, eventuell sind dann in der zweiten Halbzeit die Auswechslungen irgendwie schuld, aber ich glaube, das ist wirklich das gesamte Team und mittlerweile auch der gesamte Verein. Und da kann man auch nur sagen, herzlich willkommen in Hamburg, Jonas Bolt und Dieter Hecking. So läuft es hier ab. Ja, so eine Scheiße. Toll. Muss man sich jedes Jahr geben. Die geben sich das nur ein Jahr. Ich bin mal gespannt, wie lange sie bleiben.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt darüber diskutiert wird, ob Hecking dann nächstes Jahr noch Trainer bleibt und ob Bolt dann auch in der Position bleibt. Man muss ja auch mal fragen, haben die eigentlich überhaupt noch Bock da drauf?
Ja, aber da, ich sag, also wenn zum Beispiel jetzt echt, ich sag jetzt mal, irgendwie die beiden gehen würden, ich fände es schon sehr schade, muss ich sagen, weil das irgendwie, jetzt man ist in der Scheiße drin und jetzt kann man sich wenigstens mal ein zweites Jahr geben, um aus der Scheiße rauszukommen und nicht direkt sofort die erstbeste Flucht antreten. Also da muss man eigentlich jetzt Mann genug sein und sagen, okay, ich sehe da irgendwie ein bisschen Chance und wir können jetzt die Mannschaft mal so aufbauen, wirklich, wie wir sie haben wollen. Und die beiden sind ja im Sommer gekommen. Letztes Jahr, da war ja nicht so viel Zeit, irgendwas aufzubauen. Da mussten sie alles fertig übernehmen. Und jetzt können sie das nochmal nach den Vorstellungen machen.
Ja, man hat ja das Gefühl, die Mannschaft ist ja eigentlich gut, Gato, ne? Also wir haben ja wirklich eine junge, eigentlich auch talentierte, relativ sympathische Mannschaft. Das ist ja wirklich einfach, es liegt ja an irgendwelchen weichen Faktoren und nicht unbedingt an der Qualität der Spieler.
Wenn ich da kurz einschreiten darf, da gab es heute irgendwie einen Artikel im Kicker, und zwar, dass da auch ein bisschen die Vorstellungen tatsächlich von Hacking und Bolt auseinandergehen. Bolt möchte es so, wie wir es jetzt gerade haben, junge Spieler entwickeln und ein junges Team auflaufen lassen, während Hacking sich schon mehr ältere und vielleicht auch gerne Spieler, die bereits über den Zenit hinaus sind, in seinem Kader mehr haben möchte, die er auflaufen lassen kann, damit diese halt die jungen Spieler ein bisschen beruhigen und halt auch anführen können, weil mit Aaron Hunt ist ihm das ein bisschen zu wenig, laut Kicker.
Dass er das schon, aber das so ist da dann direkt Abbruch, da hat der Kicker falsche Informationen. Also ich finde sowieso, der Kicker ist ein Käseblatt geworden, das siehst du schon an den Noten, und das stimmt einfach nicht. Gerade Bolt hat immer wieder betont, dass er auch ein bisschen pragmatischer denkt und in erster Linie Resultate haben will, jetzt nach diesem Umbau. Also das haben wir ja auch in den Folgen Anfang der Saison immer wieder betont, und das hat er ja auch immer wieder gesagt. Da jetzt so eine These raushauen, sollte das stimmen, ist einfach falsch. Also kann man direkt wirklich, was der Kicker abzieht, ist unterirdisch, mit Abstand die schlechtesten Reporter. Es werden willenlose Noten vergeben, die nichts mit dem, was auf dem Platz passiert, zu tun haben. Also Schluss. Kicker, Boykott. Damit sind wir beim ersten Boykott. Das
ist gut. Demo.
Ja, es gibt einige, genau, wir haben einige Probleme und jetzt müssen wir noch einmal kurz über Hacking sprechen. Ich wie gesagt, bei Hacking habe ich auch echt ab und zu wirklich Schwierigkeiten, ihn zu packen. Vor allem auch seine Wechsel. Aber ich gebe euch recht, ich wäre, glaube ich, dann doch auch enttäuscht, wenn er weg wäre, weil es einfach keine Alternative gibt. Man liest es ja jetzt schon, wer ist auf der Liste? Der Ex-Stuttgart-Trainer, wie heißt er nochmal?
Tim Walter.
Und
Gramotzes.
Gramotzes von Darmstadt, der jetzt eine super Rückrunde gespielt hat, und André Breitenreiter.
Da hört's so auf. Da hört's
also
auf.
Von den dreien, da möchte ich wirklich keinen haben. Deswegen würde ich sagen, lass uns lieber das Geld, was man dann eventuell ausgeben würde, lass uns das doch investieren und wir schicken Hacking auf eine Fortbildung. Oder er muss nochmal die Trainerschule beim DFB durchlaufen, dass er wieder auf dem neuesten Stand ist. Denn das ist er im Moment nicht.
Heute wurde noch der Name Eugen Schröder, der gerade bei Hoffenheim entlassen wurde, noch
reingeschmissen. Nein, hör auf, Bones. Also ich würde sagen, Hacking bleiben, aber Fortbildung.
Ja, in allen Bereichen. Und da fragt, wir haben auch eben gerade noch Hörerfragen gestellt, da hat auch Jonas Schönfeller gefragt, wie steht ihr zu Hacking und wäre Tobi Schweinsteiger ein eventueller Nachfolger?
Ja, können wir ja gar nicht beurteilen eigentlich, ne? Das ist ja das Problem.
Ja, also man sieht und hört ihn natürlich wenig, so vom Charakterlichen ist er ein cooler Typ, aber
ja, genau.
Also wie seine Arbeit ist und welchen Einfluss da hat, ist natürlich jetzt schwierig.
Man könnte sagen, dass die Truppe immer mit ihm Skiurlaub macht oder so, wäre mal eine andere Vorbereitung. Ich glaube, da ist er ja derbe gut, fährt er auch besser Ski als sein Bruder. Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, was anderes zu machen.
Ja, also ja, es bleibt schwierig. Für mich ist der HSV jetzt in der Bringschuld. Ich muss mal sagen, die müssen mir jetzt mal was beweisen. Ich habe, wie gesagt, selber so viel investiert, bin so oft verarscht worden und ich erwarte jetzt wirklich gar nichts mehr. Ich glaube auch wirklich, dass jetzt, also bei mir ist so ein Knoten gelöst worden. Ich war die ganze Zeit auf 100% und jetzt bin ich wirklich auf so 10%. So, ich konzentriere mich noch aufs Atmen und ich hoffe, dass es bei den Spielern irgendwie im Kopf vielleicht ähnlich ist. Ich glaube auch, dass wir gewinnen werden gegen Sandhausen. Weil Sandhausen, die sind irgendwie schon im Sommerurlaub mit dem Gedanken. Für mich ist der Knackpunkt leider jetzt tatsächlich Bielefeld, die auch 3-0 gegen den KSC geführt haben und dann irgendwie haben sie in der Halbzeit Whisky-Cola getrunken und haben dann noch 3-3 gespielt. Also damit muss man halt leider rechnen bei einer Mannschaft, die schon aufgestiegen ist.
Zu Recht auch, muss man sagen, ne?
Ja, das völlig zu Recht.
Hätten wir genauso gemacht.
Machen. Ja. Korrekt, aber ich glaube, ich rechne nicht mit dem Aufstieg und ich bin einfach nur wirklich enttäuscht.
Kai, du bist sehr ruhig heute, weil du dich nicht traust, diese ganzen schwarzen Gedanken hier zu äußern, oder?
Genau das ist es, Stübi, als würdest du es durch die Leitung spüren. Ich habe mir tatsächlich heute mal so in der Vorberichterstattung Gedanken gemacht und ich traue es mich kaum auszusprechen, aber ich meine, ist das wirklich gerade der Tiefpunkt? Also wenn ich mir so Nürnberg und Hannover angucke oder auch andere Traditionsvereine, die zum Teil schon in der dritten Liga rumdümpeln. Man hat in der ersten Liga gesagt, das ist der Tiefpunkt. Man spielt jetzt seit Jahren um den Aufstieg. Vielleicht ist es gar nicht der Tiefpunkt und wir verabschieden uns nächste Saison komplett vom Aufstiegsrennen und dümpeln bestenfalls noch im Mittelfeld rum, ein bisschen gegen den Abstieg. Die Mannschaft wird sicherlich nicht besser, die Finanzen werden auch nicht besser, die Trainer und das Management werden erneut angekratzt und in Frage gestellt. Da stelle ich mir dann leider schon so ein bisschen als Realist die Frage, ob das wirklich der Tiefpunkt ist.
Kai, also das hätten wir jetzt wirklich nicht gebraucht, den Kommentar.
Ja. Jetzt geht's mir noch schlechter. Weil ja auch was Wahres dran ist, das ist das Problem.
Ja. Ich will nicht drüber nachdenken. Dann irgendwie im nächsten Jahr dann so irgendwie Platz 9 bis 6 so im Niemalsland und dann, das ist so scheiße.
Nein, so wird es auch hoffentlich nicht kommen. Nein, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen sprachlos noch, ja.
Ja, wer sich jetzt wieder gemeldet hat, ist Lothar Matthäus mit einer Kolumne. Kai, kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, wer sind so die Leute, auf die er vor allem draufhaut?
Genau, es ist halt spektakulär, ne? Er sagt erstmal Jansen, auf den haut er rauf mit der Begründung, dass Jansen mit 29 aufgehört hat, Fußball zu spielen und dann viel zu schnell Präsident wurde. Das war für ihn vielleicht ein geiler Weg. Für den HSV glaubt er nicht, dass es der beste Weg ist. Er ist eher ein Spieler, den er sieht wie Sebastian Kehl als Bindeglied, der eine geile Ansprache zu jungen Leuten halten kann, als Bindeglied für Mannschaft und Management. Aber er sagt, ey, da kommt er gut an. Aber jetzt in Gremien, wo es darum geht, Geld zu beschaffen vor 70, 80-Jährigen, die ihr Leben lang die Millionen gescheffelt haben, da ist er vielleicht nicht an der richtigen Position für den HSV. Da strahlt er eben dann viel weniger aus, als wenn er zur Mannschaft aktiver sprechen würde.
Ja, sorry, da sage ich Lothar Matthäus, halt deine Fresse. Er ist Präsident, also er ist jetzt kein Sportchef, er ist jetzt irgendwie keiner, der aktiv wirklich was entscheidet, sondern er hat repräsentative Aufgaben, hat sicherlich, sein Wort hat jetzt Gewicht, so, er hat auch einen Platz im Aufsichtsrat, aber er ist nicht einer von zwei Personen im Aufsichtsrat, sondern da sitzen halt noch ganz, ganz viele andere. Und wenn man als Lothar Matthäus, der dann irgendwie es nicht über einen TV-Experten hinaus geschafft hat, mit sich sowas irgendwie zu kommentieren und überhaupt gar keine Ahnung hat, im Zweifelsfall Marcel Jansen gar nicht kennt und irgendwie den HSV auch nicht so richtig kennt, dann ist es völlig unsachlich. Also das ist wieder Kicker.
Ja, Lothar Matthäus hat ja auch mal zum Kumpel von uns gesagt, wie es abläuft, das Expertendasein. Ne? Du haust einfach eine relativ unwahrscheinliche These raus. Und wenn die dann 1 von 10 Mal eintritt, dann bist du sozusagen der König und stehst in den Medien. Du musst deine Meinung irgendwie in die Medien bringen. Aber er hat es immerhin so weit gebracht, dass er jetzt 1 Million pro Jahr von Sky da bekommt. Also er beherrscht sein Reißerhandwerk, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Ja, vielleicht. Also,
aber hat nichts mit dem HSV zu tun, finde ich auch. Also,
ich denke mal, dass jetzt auch früher oder später nochmal das Thema Kühne aufkommen wird. Gerade weil wir über Jansen gesprochen haben, musste ich nur dran denken. Wenn Jansen allein da ein Bindeglied ist, ist das sicherlich auch sehr viel wert. Denn auf seine Hilfe ist ein anderes Thema, aber ist man ja vielleicht dann auch angewiesen im nächsten Jahr.
Zu Lothar Matthäus noch eine kleine Anekdote. Habe ich das schon mal mit Düsseldorf hier im Podcast erzählt? Nee. Da war ich beim guten Freund und wir haben richtig Gas gegeben. Am nächsten Morgen gefrühstückt und dann saß da im Hotel Lothar Matthäus und hat direkt erkannt, dass wir rote Augen hatten und versoffen waren. Und er saß einfach alleine da und hat gesagt, Jungs, ja, wo wart ihr gestern? Und dann haben wir gesagt, ja, im Bolero. Und dann hat er gesagt, nee, andere Rheinseite, hat er gesagt, andere Rheinseite. Und dann hat er so gesagt, die Frauen 1A. Haben wir gelacht und dann, das war's, das war die Unterhaltung. Aber das ist Lothars Kernkompetenz und nicht der HSV.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also, ja, dieser Kritikpunkt finde ich willenlos. Aber man muss jetzt auch erstmal die Saison jetzt abwarten. Also, ich meine, vielleicht schaffen sie das Wunder und sie überraschen uns alle dann doch wieder. Man weiß es nicht.
Aber du musst ja dann überlegen, reicht es denn für Düsseldorf oder Bremen?
Ja, natürlich.
Wenn du gegen Heidenheim versagst.
Also Zeit für Aufbauarbeit haben wir noch genug, wenn wir in die Relegation kommen. Dann können wir hier gerne nächste Woche einen Feierabgesang auf den HSV halten. Nach dieser Leistung, muss man sagen, hat der HSV es sicherlich leider aktuell nicht anders verdient.
Ich muss sagen, für Bremen reicht es immer. Also da musst du dich motivieren können. Fairerweise muss man allerdings auf der anderen Seite auch sagen, also man ist jetzt am Boden, wenn man es dann jetzt noch in die Rehle schafft und dann von Bremen runtergeschossen wird, dann ist es nochmal wieder ein Tiefpunkt. Das wäre wirklich, das wäre noch grausamer. Aber gut.
Aber wenn man an Bremen denkt, da hatte ich auch nochmal vorher dran gedacht, weil wir über das Thema Hacking gesprochen haben. Ich meine, ein junger Trainer aus den eigenen Reihen ist es dann vielleicht auch doch nicht. Ne? Ich meine, Kohfeldt wurde schon in den Himmel gelobt bei Bremen.
Trainer des Jahres, ne? Trainer des Jahres 2018.
Und alles. Und am Ende des Tages, Stand heute, ist es die größte Scheiße gewesen, die dem passieren konnte. Denn was der Coach da jetzt vollbracht hat in dieser Saison, den Abstieg höchstwahrscheinlich in die zweite Liga, da würde sich der ein oder andere Werder-Fan sicherlich aktuell gerade wünschen, dass das niemals passiert wäre mit
Kohfeldt. Ist aber sehr interessant, dass du es sagst. Ich glaube, es ist jetzt gar nicht so die Schuld von Kohfeldt. Ich finde ihn wirklich gut. Ich finde ihn auch so im Auftritt immer ganz, ganz sympathisch. Aber man merkt dann doch mal wieder in der Krise, das Einzige, was hilft, sind Trainerwechsel. Kontinuität ist es einfach nicht. Christian Streich ist die größte Ausnahme überhaupt. Das liegt aber dann wahrscheinlich auch mehr am Verein. Ansonsten musst du die Trainer wechseln. Ich habe auch eine Statistik so am Rande mitbekommen, dass überall dort, wo der Trainer gewechselt wurde, die Vereine einfach im Schnitt mehr Punkte gemacht haben.
Ja, glaube ich auch. Kurzfristig, ne?
Ja, aber gut, darum geht es ja nur. Also geht ja darum, den Worst Case zu vermeiden. Im Fall vom HSV ist es der Nichtaufstieg, der Worst Case. Und bei Bremen wäre es der Abstieg gewesen. Also ich bin mir fast sicher, dass Bremen nicht abgestiegen wäre, wenn sie waren ja schon 17. vor 12 Spieltagen, wenn sie da gesagt hätten, okay, wir holen uns jetzt, Labbadia, sagen wir mal, Breitenreiter. Das hätte auch geklappt.
Ja, oder Labbadia war ja auch frei, ja, zu dem Zeitpunkt. Dann wären sie sowas von nicht abgestiegen, aber zum Glück segelt Bremen mit derartig wehenden Fahnen in die zweite Liga. Also
das spricht ja aber dafür, dass wenn wir jetzt eine Krise haben, und das ist ja eine Krise gerade, spricht ja dann schon wieder für Hacking, weil er jetzt irgendwie noch wenigstens Ruhe ausstrahlt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. In der Krise ist es nämlich tatsächlich gut, Erfahrungen zu haben und das halt schon mal erlebt zu haben. Und das war ja auch so bei Wolf das Problem. Und glaube ich, ist es auch bei Kohfeldt. Der hat noch nie sowas erlebt und weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt das und das mache, dann reagieren die Spieler so und so. Oder ein erfahrener Trainer sagt, ja, pass mal auf, in der Krise ist es immer eher gut, das so und so anzugehen. Und also da hat man das alles schon mal durchgemacht und weiß, wie der Hase läuft. Und das ist bei, ja, bei Kohfeldt nicht. Und deswegen, glaube ich, gehen sie jetzt runter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Düsseldorf gegen Union Berlin nicht gewinnen wird am letzten Spieltag beim Finale. Also bei
allen. Und Union ist schon durch.
Ja, eben. Also die kippen sich mit Bielefeld gerade die Birne weg.
Wir ziehen es auch geil durch. Wir tippen am nächsten Wochenende nochmal rauf und runter alle Ergebnisse und gehen wenigstens nochmal mit einem fetten Geldbeutel nach Hause.
Gut, und ich meine, alles deutet darauf hin, dass der HSV, ich bin permanent ein bisschen abgelenkt, es ist so traurig, alle, wir klingen auch so down und neben mir ist mein Hund, der die ganze Zeit eine Fliege durchs Wohnzimmer jagt und permanent einen Meter vorbeispringt. Also es ist schon wirklich hier gerade...
Schöne Metapher.
Es ist schon alles ein Tiefpunkt, aber ein Fakt wollte ich noch sagen, sollte der HSV jetzt nicht aufsteigen, Werder steigt ab, sind nächste Saison in der zweiten Liga HSV, Werder, Pauli, Kiel, Hannover, Braunschweig, Rostock und Osnabrück. Es ist also wirklich ein Hauch von Oberliga Nord.
Ja, es ist der Norden hat es ja nicht verstanden, ne? Irgendwas scheint hier scheiße zu sein.
Ja, eindeutig. Also, und wir sind mittendrin.
Auf der anderen Seite wieder gute, kann man mal echt viele Auswärtsfahrten da mitnehmen. Kurze Wege.
Ja.
Obwohl so ein Montag und so, das macht
ja nicht so viel. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir uns das schönreden sollten.
Nee. Es kann auch immer noch passieren, dass wir aufsteigen, Bremen steigt ab und nächste Woche wird der Impfstoff für Corona kommt aus dem Nichts und wir können doch noch auf dem Rathausplatz feiern, alle zusammen.
Ja, und lass uns auch sagen, wir steigen lieber auf, wenn wir ein gutes Gefühl haben, auch in der ersten Liga drinbleiben zu können, so auf Biegen und Brechen, um dann nächste Saison vielleicht nochmal vermöbelt zu werden. Wenn wir kommen, dann kommen wir gewaltig.
Das ist ein schönes Schlusswort. Also, ich glaube, ihr habt alle gemerkt, ganz schwierig bei uns hier noch ein bisschen Optimismus zu finden, aber vielleicht ist das auch die richtige Einstellung, jetzt nichts mehr erwarten. Und dann kann man nur noch positiv überrascht werden. Ja. Drücken wir uns mal selbst die Daumen. Ne? Also ich meine, sollte jetzt doch noch das Wunder passieren und wir landen wirklich in der Relegation, wird es nächsten Montag sowas von knallen im Podcast, was die Euphorie betrifft. Aber bis dahin müssen wir jetzt da durch.
Ich habe auch noch eine wilde These, ist auf Instagram reingekommen, von Andy Grö. Friedhelm Funkel zum HSV.
Niemals.
Ja, das ist schon spektakulär, ich meine. Also ja, finde ich auch. Der Junge weiß, wie es geht.
Ja. Aber gut, werden wir sehen. Natürlich Kategorie Dieter, aber finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja. So, da sind wir schon angekommen.
Ja, aber Funkel hat selber schon gesagt, Düsseldorf war jetzt seine letzte Trainerstation, er ist jetzt in Rente.
Ja, Jupp Heynckes war auch in Rente.
Ja. Friedhelm ist auch jedes Wochenende auf Sky immer noch, ne? Also er hat schon noch Bock.
Ja, ich glaube auch. Also da wird schon.
Also es ist, wir haben ja noch eigentlich noch super viele Fragen, aber die sind, gehen alle in die Richtung, die wir jetzt auch schon
besprochen haben. Viel Ratlosigkeit bei den Fragen.
Viel Ratlosigkeit beim Tippspiel. 0,5 Liter Dose Holsten hat tatsächlich ein Spacken auf 2-1 Heidenheim getippt.
Aber das, da gibt es ja keine Gewinner eigentlich, ne, bei einer Niederlage.
Ja, also, oder schicken ihm die Dose trotzdem, pissen aber vorher nochmal kurz rein. Ja, naja, mal gucken. Alles ist möglich aktuell.
Gut, also wir werden uns wieder irgendwie versuchen aufzuraffen. Aber ihr merkt, uns geht's wie euch. Wir sind auch leer, wir sind gar nicht mehr wütend, wir sind eher traurig und ja, müssen das jetzt einfach mal verarbeiten. Wunden lecken, fühlt sich so ein bisschen an wie Liebeskummer. Aber ja, wer weiß, was am nächsten Wochenende noch alles möglich ist. Der Fußball schreibt hier seine eigenen Geschichten. Aber ich glaube nicht mehr dran, sage ich euch ganz ehrlich.
Ja, ich leider auch nicht, das ist das Schlimme.
Das ist doch mal,
Scheiße.
Also, das ist doch mal ein herrlicher Podcast für euch. Viel Spaß, ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehört und habt euch jetzt nochmal richtig runterziehen lassen. Ab jetzt geht's aber bergauf. Wir sagen nur der HSV, trotz allem, das ist ja auch völlig klar. Und hören uns dann nächsten Montag. Entweder mit dem absoluten Abgesang und dann organisieren wir auch die groß angelegte Demo am Trainingsplatz. Oder es ist doch alles geil.
Ja. Also Demo wäre schon, gut, ich lass mich überraschen, wir planen erstmal eine Demo oder die Aufstiegsfeier, eins von beiden.
Es gibt ein Event, das ist schon mal, das ist das Wichtigste. Bis dann,
haut rein. Guter HSV.